So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und ich bin der Host dieser Sendung. Deutschlands erfolgreichster, größter Podcast-Show im Bereich Friseur, Friseur-Entertainment, Friseur-Wissen, Karriere und Persönlichkeitsentwicklung. Und warum kann ich das sagen? Ganz einfach, weil wir mit 140 Folgen, 140 Interviews von erfolgreichen Friseuren einfach Benchmark sind für alle, die da draußen sind. Und es freut mich, dass es so viele gibt, die gesagt haben, sie wollen es mir gleich tun oder sie wollen es ähnlich machen. Macht bitte weiter so. Das motiviert mich auch mal wieder hier vor das Mikro zu setzen und natürlich nach noch interessanteren Gästen zu suchen. Und das bringt mich zu meinem heutigen Gast, der gleichzeitig auch mein eigener Coach ist. Der wunderbare Dennis von Lirop. Und ja, seid gespannt auf ein ganz wunderbares und wahrscheinlich ausschweifendes, und ich werde es jetzt schon sagen, wir driften ab. Das ist wahrscheinlich der Satz, den ihr heute in diesem Podcast am meisten hört, weil mir das mit dem Dennis einfach ständig passiert, dass wir von einem Thema zum anderen kommen, aber um nicht ganz so eure Hörvergnügen zu strapazieren, werden wir schauen, dass wir uns konzentrieren und ein wunderbares Frage-Antwort-Spiel hier treiben. Genau, deswegen wünsche ich jetzt erstmal einen ganz, ganz viel Spaß. Seid so gut, abonniert den Podcast, empfehlt ihn bitte auf Instagram und TikTok und sagt es vor allen Dingen in euren Kollegenkreisen, die den nicht hören, die sich nicht weiterentwickeln wollen oder noch nicht wissen, dass es uns gibt, können gerne mal reinhören. Und vor allen Dingen, schreibt mir gerne mal in die Kommentarspalte unter den Post, was euch besonders gut gefallen hat oder was ihr richtig blöde fandet. So, und jetzt starten wir direkt in die neue Folge.
Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Dennis van Lierop.
So, ich drücke hier mal Start. Wir fangen einfach so an, wie wenn wir normal telefonieren miteinander, weil wir schnacken jetzt einfach drauf los und dann kommen wir irgendwann mal zu dem Punkt, wo ich dich frage, wer du bist. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich habe das heute Morgen, gestern Abend habe ich alles, als ich die Umzugskartons ausgepackt hatte und mit Amelie hier aufgeräumt habe, habe ich das ganze Equipment hingestellt, alles angesteckert, die Lichter angeschalten und dann Power und dann leuchtet dieser Podcaster ja wie so eine Disco-Maschine vor so einem Autoscooter. Nee, nicht Autoscooter, weißt du wie? Wie heißt denn dieses blöde andere Ding? Ich glaube, das ist diese, was ich immer so in...
Disco-Jet.
Ja, irgendwie so. Also wo so. Ja, keine Ahnung, wie dieses Ding heißt. Auf jeden Fall habe ich gedacht,
wildes Fahrgeschäft.
Ich bräuchte noch, irgendwann kriege ich das raus, wie ich den Hall hier auf diese Pads lege und dann kann ich diese ganze Zeit, ab geht die Fahrt.
Jetzt einsteige, nee, nächstes Mal geht rückwärts.
Letzte Runde Käse.
Ja, Rolltreppe abwärts.
Nein, das wollen wir natürlich nicht. Heute geht's nur aufwärts. Dennis von Lirop bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Katastrophe.
Finally.
Ja, ich habe schon angedroht. Ich habe schon im Intro angedroht, dass wahrscheinlich der Satz "Wir driften ab" heute öfter fällt. Aber das ist in unser beider Natur.
Das ist total angeboren. Ja, das geht gar nicht. Das ist eingebaut im System. Ja, das ist ein Upgrade in unsere DNA als toller Mensch.
Sowas. So, mein Lieber.
Was machen wir heute Schönes?
Ich habe versucht, ein paar echt schlaue Fragen aufzustellen, aber natürlich möchte ich so anfangen, wie ich immer anfange, mit der Frage, wer bist du?
Ich? So privat oder im Beruf oder als Mensch? Oder?
Wie ist dein Name? Mach mal es ganz einfach, damit wir nicht von durcheinander kommen.
Ich erwarte schon ja epische Einleitung von dir.
Genau, Monolog.
Ich bin der Dennis van Lierop.
Seit wann bist du Friseur?
Ui, gelernt habe ich nach dem Abitur und nach meiner kurzen Zeit an der Uni und Zivildienst, natürlich musste man damals noch machen, 97, ja, round 98, ja.
97 hast du angefangen zu lernen?
1900, genau, 1900. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, ich habe 99, ich habe relativ kurz meine Ausbildung nur gemacht. Also ich bin so quer eingestiegen und habe dann so diverse Spezialeinheiten gemacht. Und ich glaube 99 und danach bin ich direkt genau weitergegangen zu Toni Gajerich. Ja, 99 müsste es gewesen sein.
Krass, dann hast du, dann ich habe 97 bis 2000 gelernt.
Ja, nicht ganz 2 Jahre gelernt.
Ah.
Ja.
Ich glaube, das gilt nicht.
Vielleicht will mir nachträglich noch einer den Gesellbrief aberkennen. Also.
Bestand ist bestanden.
Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen.
Wie bist du dazu gekommen, Friseur zu werden? Also ich weiß nicht, wie oft du das in deinem Podcast schon erzählt hast, aber wie bist du dazu gekommen? Was war der Grund?
Ich glaube, meine Mutter ist schuld, die hat gestillt. Und ich komme halt aus einer Friseurunternehmerfamilie. Ja, du weißt ja, mit der Muttermilch, zack, direkt ins System rein. Ja.
Ach so.
Wieder eingebaut, ich konnte nicht anders. Ich habe es aber versucht, ja. Ich habe alles andere versucht. Ich komme ja aus so einer Friseur, keine Ahnung, also ist jetzt nicht wie beim Daniel Schwefel so mehrere hundert Jahre, aber ich glaube, 100 haben wir jetzt bald auch rum als Friseurfamilie. Und das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Und ich hatte immer das Gefühl, so du musst irgendwie was anderes machen, aber was Kreatives, und habe dann Musik ausprobiert und Radio gemacht und alles Mögliche. Aber irgendwann war der Ruf so klar, dass ich gesagt habe, hey, nee, weißt du was? Ich glaube, ich kombiniere alle meine Lieblingsthemen und meine Talente, und eine Karriere in der Friseurbranche macht am meisten Sinn. Ne? Also kommen wir bestimmt gleich noch zu, warum ich Unternehmer sein so geil finde und so. Aber das war halt irgendwie dann alles kristallklar, und dann habe ich tatsächlich die Uni verlassen, mein Studium an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich mache eine Ausbildung zum Friseur. Da haben alle ein bisschen komisch geguckt, aber war die richtige Entscheidung.
Sehr geil. Was war das für eine Ausbildung? Also was war das für ein Studium?
Elektrotechnik. Diplom. Damals gab es noch keinen Bachelor und keinen Master, und da habe ich in Duisburg Elektrotechnik studiert. Ich wollte eigentlich Toningenieur werden und habe das so ein bisschen als Vorbereitung gemacht, weil die Toningenieursschule war eine privat finanzierte School of Audio Engineering. Ja, das waren damals schon 5-stellige Semestergebühren. Also die haben es also auch von den Lebenden genommen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann, ja, das, wo die meisten durchfallen. Aber auch da ein Problemlösungsansatz. Ne? Okay, warum fallen die meisten durch? Elektrotechnik, super. Kann man wunderbar studieren, ne? An der Uni Duisburg-Essen. Ja, ist okay. Damals gab es noch keine Elite-Unis, aber die gehören schon dazu. Ne? Das ist schon so ganz weit vorne. Und dann habe ich dann mache ich das halt einfach mal 2-3 Semester mit, dann passiert mir da nichts mehr. Aber das Studium war das ist schon wirklich krass. Also das ist schon echt heftig, und du sitzt da halt im Hörsaal mit 800 Peoplen. Ein paar Frauen waren auch dabei, zumindest auf dem Papier, ja. Also ich sag, habe immer so, gibt so einen Witz, die sahen aus wie die Bond-Girls, aber die Bösen. Ja, also
die Bösen
konntest auf jeden Fall nicht identifizieren. Das war so ein internationaler Studiengang. Oh ja, und dann habe ich irgendwann relativ schnell festgestellt, ja, das ist alles total toll, aber auch mit der Musik. Ich meine, ein paar von meinen Kollegen von früher machen heute noch beruflich Musik, aber für mich war der Weg irgendwie ein anderer. Ich wollte da irgendwie anders, ich wollte nicht fremdbestimmt sein und mit Produzenten und dann irgendwie als Roadie arbeiten erstmal und so. Von da habe ich eben gesagt, komm, das der für mich klarer abzuzeichnende und zu planende Weg ist eigentlich der in der Friseurbranche.
Okay. Was ist so, also weil ich das glaube ich noch nie gefragt habe, wo kommst du eigentlich genau her?
Geboren bin ich in Mülheim an der Ruhr, im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Also da komme ich ursprünglich mal her, da bin ich geschlüpft, dann bin ich aufgewachsen in Dienstlaken, also das so am nördlichen Rand vom Ruhrgebiet, so zwischen so neben Duisburg und Oberhausen grenzen so an, kennt man vielleicht. Und das ist so der nördliche Rand, letzte Zechenstadt, die es da gab am nördlichen Rand. Und da bin ich aufgewachsen. Und dann, gut, danach gab es viele Stationen. Aber da komme ich ursprünglich her.
Weil du lebst ja jetzt in Potsdam. Deswegen ist es immer so, für mich ist immer so, Dennis von Lierop ist immer irgendwie...
Only Roots.
Assoziiere ich immer nach Berlin. Deswegen, und ich glaube, wir haben da noch nie drüber gesprochen, ich habe dich noch nie gefragt, wo deine Wurzeln liegen, jetzt weiß ich das.
Krass.
Und ja, alle anderen, ja, die es nicht wissen wollten, haben es jetzt auch erfahren.
Ja, da kommt richtig was raus hier in dem Podcast. Wir gehen richtig tief.
Wir werden richtig durch.
Ja, Berlin ist erst seit der Pandemie so gewesen. Aber ja, klar, auf jeden Fall, klar. Da, aber das ist interessant, oder? Da, wo du die Leute kennenlernst, vor Ort ist sie dann auch, ne?
Direkt.
Ja, krass.
Also das ist cool. Ja. Also bei mir ist es halt so, dass kaum einer sich irgendwie, also okay, der kommt aus dem Harz. Okay, wo ist der Harz? Deswegen.
Auch nicht schlecht.
Ja. Ja, Thüringen. Wer kennt den Harz?
Ja, ich war schon mal da und bin schon mal durchgefahren. Aber der Harz
tatsächlich
ist ein bisschen, ja genau, richtig. Wenn man an solche Landstriche denkt und so, dann ist schon, fallen andere Namen öfter.
Würde ich sagen, ja, oder? Also das ist jetzt nicht so unbedingt das deutschen liebstes Reiseziel. Aber egal. Wir driften ab, das erste Mal.
Erdkundeleistungskurs, Teil 2.
Herrlich. Lass uns mal zurückspringen auf das Thema Ausbildung. Du hast gesagt, du hast nur knapp 2 Jahre gemacht. Ja. Nimm mich ganz kurz mit. Durch dein angefangenes Studium und vor allen Dingen wahrscheinlich auch durch deine abgeschlossene Abitur hast du ja eh die Möglichkeit zu verkürzen. Ja, wie hast du den Salon ausgewählt oder hast du bei Mama gelernt?
Nee, sehr gute Frage. Nee, habe ich nicht. Ich habe ganz bewusst, ich bin tatsächlich aus dem, das war wie so ein, keine Ahnung, manchmal im Leben, bei mir ist es auf jeden Fall so, gibt es immer so, auf Englisch würde man sagen, Lightbulb Moments, also der Moment der Erleuchtung, wo dir so eine Lampe angeht, ne? Ah, klar. Und es war wirklich so, montags morgens, 2. Stunde technische Mechanik bei Professor Dr. Wolf. Ja. Und wildeste Sachen, ja, mit 800 Leuten da im Hörsaal und im Audi Max, ja. Und ich habe gedacht, boah, Alter, was machst du hier? Und den hat mein Kumpel angeguckt nebenan und hab gesagt, ich muss hier raus. Ja. Ich mach mal schön weiter, aber ich check jetzt aus. Ich nehme jetzt eine Woche Zeit und ich suche mir jetzt einen Ausbildungsbetrieb, wo ich was Vernünftiges lernen kann. Ja, also auch mit der ganzen Prognose, damals wie gesagt Diplom, da gab es kein Bachelor, also man so 18, so 9 Jahre musste man eigentlich studieren, bis man irgendwo dann halt tatsächlich angekommen ist und das war halt alles total wild, ja, und das war wirklich auch vom Anspruch her extrem, also 40 Wochenstunden in der Uni, dann nochmal Hausarbeiten und ich hatte da einfach eigentlich keinen Drive, ne? Also ich hatte da gar keine Lust drauf, weil ich gemerkt habe so, ey, das ist viel zu viel für das bisschen, was dann hinterher rauskommt. Und die andere Prognose, wenn man so ein bisschen mal in die Zukunft ging, sah viel, viel florierender, ja, aus. Und das
die Friseurbranche sah die florierender aus als ja, die Musikbranche.
Ja, viel, weil du natürlich, also weil ich das Ding nie gesehen habe, als ich lerne jetzt den Beruf und dann arbeite ich als angestellter Friseur. Mhm. Bis ich irgendwann mal in Rente gehen. Also dieses Modell war nie in meinem Plan so, ja, sondern das war eigentlich so eine Überlegung, wie kann ich mein Leben so gestalten, so möglichst frei gestalten, wie ich es gestalten möchte. Und die Antwort war relativ schnell klar, auch damals schon, du musst selbstständig unternehmerisch irgendwas tun. Also da wusste ich, damals war mir noch nicht klar, dass es 2 unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ja. Aber das war relativ schnell klar, okay, damit du das machen kannst, auch ins hohe Alter rein, auch die Arbeit von deine Lebenszeit von deinem Einkommen zu entkoppeln zu können und so, das war schon relativ klar. Und daraufhin habe ich mir dann überlegt, okay, was ist eigentlich notwendig, um möglichst schnell, möglichst tief lernen zu können und dann deine Skills auch anwenden zu können. Und da war mir ja relativ klar, du brauchst einen Ausbildungsbetrieb, der dafür bekannt ist, dass er maximal viel in die Aus- und Weiterbildung seiner eigenen Mitarbeiter investiert und im besten Falle auch nicht nur mit den eigenen Ressourcen, sondern vor allem auch mit externen und damit den besten. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mein Opa war damals Obermeister in Mülheim an der Ruhr. Meine Mutter war auch relativ engagiert in Erinnerung und so. Und dann habe ich halt alle möglichen Leute gefragt, den Weller-Außendienster damals, den Repräsentanten vom Großhandel, wie gesagt, meine Großeltern, meine Mutter, hey, wer ist der Beste? Und dann habe ich so ein Raster gemacht, so 100 Kilometer um meinen Wohnort herum und habe die da
das
halt dann
markiert. Weit.
Ja, ja.
Und ich, da bist du von dir aus in Holland.
Stimmt, da waren wir, glaube ich, auch öfter früher.
Aber das ist ja, nein, ich meine...
Freistunde. Ja, pass auf, aber richtig, das ist ein großer Zirkel, absolut. Da bist du in Holland, also das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Also ich wollte nicht in Holland lernen oder gibt ja viele, die nach Holland gehen zum Studieren und so, aber nee, das war nicht so. Aber ich habe so in NRW, also 100 Kilometer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war schon so ein Ding, so ein Radius zu haben. Das wäre mir jetzt auch egal gewesen, wenn der beste Betrieb jetzt irgendwie 50, 60 Kilometer weit weg gewesen wäre, dann hätte ich mich dahin begeben, ne? Okay. Aber es ging wirklich so einfach kompromisslos, okay, wo musst du jetzt, das ist ja geil, als junger Mensch, du bist ja eigentlich frei. Ja, also wenn ja, du dich klar. Da, ne, du kannst ja überall
hingehen. Es sei denn, du bist emotional und
an zu Hause gebunden, ja.
Ja, genau. Also einfach zu sagen, so typisch schwäbisch. Ich bin in Ludwigsburg geboren, ich studiere in Stuttgart und ich gehe, was weiß ich, hinterher in Obertürkheim zum Automobilhersteller. In Biedigheim. Ja, genau. Biedigheim vielleicht nicht, aber in Unterbürgheim bei der Sternelbauer.
Ja, weil der Sterne war. Aber wir driften schon wieder ab hier.
Nein.
Aber das ist, ja genau, aber das ist, im Prinzip hast du es ja, die Freiheit. Und ich hatte ja das Privileg, wisst ihr das, der frühen Geburt. Also ich war ja schon ein paar Tage älter, ja. Also ich hatte schon zwei vorne stehen, ja. Und
da ist man cleverer. Da guckt man anders auf das, was man vorhat, oder?
Ja. Also ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch heute treffe ich immer wieder in der Arbeit auch viele junge Leute, wo du denkst, mein Gott, ey, 22, 23, Geschäftsführer von einem Unternehmen. Wir hatten jetzt letzte Tage erst Besuch von einem ganz jungen Pärchen, 24 beide. Sie leitet irgendwie so eine Abteilung beim Amt und er ist Geschäftsführer von einer Beratungsfirma. Da denke ich mir mal, ja, alles klar. Also so weit war ich damals noch nicht. Aber ich sag mal so, du hast schon, wenn du ein bisschen was gearbeitet hast und immer einen Nebenjob gemacht hast und so, dann weißt du, also wenn du mal im Club gearbeitet hast und Musik gemacht hast, ich war ja da schon jahrelang auf der Bühne unterwegs und so. Das prägt schon. Ja, mhm. Also hast du auch ein bisschen unternehmerischen Sinn, weil du dir natürlich auch Gedanken machst, okay, was musst du jetzt machen an Marketing, um deine beschissene Musik zu verkaufen, ja, sozusagen, die keiner hören will. Da wirst du relativ erfinderisch. Also du lernst hart, ne? Also auch auf der Bühne, wenn du auf der Bühne stehst und du weißt, da sind jetzt vier Leute in der Halle, wo eigentlich 1000 reinpassen und du kennst alle persönlich und ihre Geburtstage, da lernst du auf jeden Fall, was Disziplin und Durchhaltevermögen angeht. Ne? Aber das ist der normale Weg und das ist auch gut. Das hat mir damals sehr gut getan. So, und jetzt wieder zurück zum Thema. Diesen Ausbildungsbetrieb habe ich tatsächlich dann gefunden, ja. Das war wirklich so ein Netz und dann mehrere Leute oder mehrere Hinweise deuteten auf einen Betrieb, ja.
Okay.
Das war tatsächlich, soll ich den sagen, ja, ne, oder?
Du darfst alle nennen, gerne.
Ja, perfekt. Also, Dienstlagen, ja, muss man wieder sagen. Tatsächlich in der Heimatstadt hätte ich nie gedacht. Also, man guckt ja immer über den Tellerrand, aber manchmal liegen die guten Sachen direkt vor der Tür. Und das war der Salon von HD Schürmann. So, und
der ist Grüße gehen raus.
Ja, na, Grüße gehen raus. Genau, HD und Elfi. Und ich glaube, mittlerweile macht der Volker, das ist der Sohn. Ja, Riesenbetrieb. Na, also Riesenbetrieb. Also ich weiß noch, bin reingegangen, gab es einen Betriebsausflug, wurden zwei Busse gechartert, weil einer nicht reichte. Ich dachte, wir waren damals 50 Leute.
Krass.
Ja. In einem Betrieb. Das war eine Riesenbude, ne? Also richtig geil. Und ich weiß noch, ich bin damals hingegangen, habe mich natürlich auch nicht nochmal beworben, sondern habe gesagt, wie kriege ich jetzt einen Termin mitten im Jahr, ne? Also, das ist echt schwierig. Und dann bin ich halt hingegangen, habe mir einen Termin gebucht und habe mich hingesetzt und und dann habe ich beim Chef einen Termin zum Haarschnitt gebucht. Ja. Man muss damals dazu sagen, das war lustig, weil wir waren gerade auf Tour mit der Band und ich hatte halt, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 6 Millimeter lange Haare, weiß-blond und oben drauf einen roten Stern. wir waren halt alternativ unterwegs, ja. Und dann sagte der so, das ist wie Situationskomik, weißt du, guckt auf seine Schere, guckt in den Spiegel, guckt auf seine Schere, guckt auf den Spiegel.
Was willst du hier?
Was willst du? Fehler in der Matrix, ja? Was willst du hier? Was soll ich machen, halt? Lässt nichts abzuschneiden, ne? Naja, ich wollte eigentlich kein Haarschnitt, ich wollte eigentlich mich vorstellen, ich bin ihr neuer Azubi, der das Paniere auf Hallöchen, ne? Und da war der so geflasht, da sagte er, Alter, das hat noch keiner mit mir gemacht, wie geil, ab ins Büro, ja. Und dann sind wir nach oben gegangen, und dann hat er irgendwie auf seinem Schreibtisch so, weißt du, so einen zerknitterten Ausbildungsvertrag, irgendwo habe ich noch was, ja. Und dann, war noch so Kaffeeabsatz drauf, wahrscheinlich war vorher irgendwie mal beim Frühstück da. Ja, und dann hat er gesagt, komm, unterschreib einfach, den Rest kümmere ich mich drum, wann willst du anfangen? Ja. Das war geil. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, Moment, ich habe da noch einen Plan mitgebracht hier. Wupp. Das ist, ja, kriegen wir schon alles hin. Ja, machen wir schon, ne? Dann habe ich noch gesagt, ja, jetzt habe ich unterschrieben, aber ich muss 2 Wochen später anfangen, weil wir sind noch gerade dabei, ein neues Album aufzunehmen mit der Band. Also, mein Gott, ja, dann bring halt eine Kiste CDs mit, dann kriegen wir das auch noch geregelt.
Geil.
Also das war endgeil. Das war wirklich wie so ein 6er im Lotto. Und ohne Zusatzzahl, aber auf jeden Fall schon richtig fett. Und das war wirklich, wirklich richtig cool, ja.
Okay, und der Weg durch diese 2 Jahre dann? Ganz klassisch geknechtet oder bist du dann auf dieser Ebene, wie du da reingelaufen bist, auch weitergeschwommen? Hast gesagt, ich kann das eh alles. Ich fasse das an und es wird alles geil. Oder?
Ja, also mit dem Ego, also mit dem Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich versucht auch mal, und das ist, wie gesagt, kann ich auch nur jedem nur empfehlen, auch heutzutage, versucht dich ein bisschen einzubringen in dieses Thema Ausbildung und vor allem darüber nachzudenken, wie kann ich mehr Wert für meinen Ausbildungsbetrieb, für meinen Arbeitgeber kreieren, ja, oder überhaupt
du auch, wenn als ich Auszubildender.
Als Auszubildender, ja.
Ja.
Weil dann wird es für dich schöner. Ja, also ich habe halt gesagt, okay, du kannst natürlich jetzt hier 2 Jahre, ja, wie gesagt, also es gibt 2 Möglichkeiten zu verkürzen. Einmal natürlich Abitur abgeschlossen, das ja. andere ist wegen herausragender Leistung. Kannst du auch nochmal verkürzen.
Wahrscheinlich nicht geschafft hast.
Ja, genau. das hat ganz gut gepasst, sagen wir mal so, ja. Ich hatte gedacht, auch wenn du schon die Chance hast, nochmal dein Zeugnis ein bisschen anders aussehen zu lassen als beim Abitur, dann machst du es jetzt. Und ich dachte, das ist auch okay, wenn das einfach mal die volle Punktzahl für alles gibt, ja. Aber,
ekliger Streber. Pfui.
Ja, das ist, ja.
Wenn Motivation da ist.
Genau, das ist genau das Bezaubernde daran. Das steckt ja alles in dir drin. Ja, du musst halt einfach nur manchmal auf den Weg gehen und einfach passieren lassen. Und ich fand die Ausbildungszeit super geil, weil ich habe halt ganz bewusst aktiv gesagt, welche Ausbildung ich machen möchte. Also ich habe damals, also wie gesagt, das ist nicht so, dass ich habe ein paar Sachen auch selber bezahlt. Ich habe auf Urlaub verzichtet. Ich habe alles Mögliche auch selbst mit eingebracht. Ne? Ein paar Dinge haben meine Eltern sicherlich irgendwie auch mal ein Auge zugekniffen und den Rest hat dann er gemacht. Und es war halt, ja, damals, wir waren so ein Key-Account, damals gab es noch, Keralogie hieß Kerastase früher noch, ja. Also es war halt so ein Flagship dafür und Vollprogramm von Vella. So, das heißt, du hattest beide Kanäle mit dem, ja, wir hatten einen Vella-Keller und einen L'Oreal-Keller, ja. Und die Keller waren groß. Und die Außendienstler sind Warenlager, ja. Und die Außendienstler sind kommen jede Woche und haben selbst Warenmanagement gemacht. Also, das hat sich schon gelohnt für die.
Ich wollte gerade sagen, die sind wahrscheinlich jeden Abend, jedes Mal, wenn die bei euch waren, mit einer nassen Hose rausgegangen.
Ich habe nicht kontrolliert, aber trocken war es auf jeden Fall nicht, ja, das stimmt. Und das war schon geil. Und die praktische Ausbildung wurde damals bei Tony Geil gemacht. Ja, also, hey, was meinst du, warum meine Karriere so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist?
Jetzt wird alles klar.
Jetzt wird's klar, ne? Also rückblickend macht das alles Sinn, ne? Die Punkte zu verbinden. Aber das war wirklich eine ganz entscheidende Zeit. Und ich habe gesagt, alle Ausbildung von Vella, alle von L'Oreal bis zum Chefseminar und bitte von Tony Geil auch alles, was da ist. Und das waren dann, glaube ich, schon irgendwie 36 Fortbildungen in den 2 Jahren. Und gleichzeitig, wie kann ich mehr Spaß haben im Salon? Wie kann ich mehr in die Praxis kommen? Na, besorgt die Modellkunden. Also habe ich halt jeden Tag 2, 3 von denen gehabt. Ich habe am Wochenende im Club gearbeitet und habe dann alle Leute angequatscht. Auf jeder Party habe ich die genervt mit meinen Visitenkarten. Ich sage, komm vorbei, Trainingsabend oder hier auch tagsüber Modellkunden. Und die restliche Zeit habe ich das Team unterstützt, genauso wie alle anderen auch. Und Farben aufgefüllt und Farben angerührt und Farbe aufgetragen und Haare gewaschen. Manchmal mit Handschuhen, weil der Chef gesagt hat, zieh Handschuhe an. Bitte? Dann wusstest du.
Bitte ich jeden drum.
Gut, aber
das eine ging Person nicht, weiß das, jetzt, wie sie angesprochen wurde.
Genau, das ging nicht darum, dass wir uns selbst, also doch, das ging um unseren Schutz, ja.
Ja.
Das hatte aber weniger mit den Hautreaktionen zu tun als mit dem Kunden, der da im Becken lag. Die leben garantiert nicht mehr, deswegen darf man darüber reden. Ja?
Ach so, weil das jetzt welche von der BGB waren.
Nein. Ich glaube eher, dass es halt an dem Zustand von Haar- und Kopfhaut lag.
Ach so. Ah, das hatte ich mal in Hannover während der Expo. Das war auch ganz schön. Da war ich auch, also zu der Zeit war ich auch noch nicht so ein Handschuh-Fetischist, wie ich es heute bin. Aber da hat mal wirklich einer, wo und dann dachte ich, wo ist nochmal von der Bundeswehr dieser ABC-Schutzanzug? Ich wünsche jedem, dass er das nie hat. Nie. Und ich glaube, jeder Friseur hat einmal so im Leben so einen Kunden, Kundin.
Wenn die Frage kommt, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Haare gewaschen? Und die Kundin sagt, ja, wann war ich denn das letzte Mal da? Und du guckst in die Kartei.
Alter, noch nie.
So Lochkarten oder wie alt ist das Ding? Und du weißt ganz genau, holy shit.
Danke. Okay, ja gut, jetzt wissen wir, warum du Handschuhe getragen hast. Tattoo, tata. Wunderbar. Ja. Bist du danach dann direkt zu Toni und Kai gegangen, weil Toni und Kai ist ja dann im Prinzip so die Station, mit der ich dich jetzt über die Zeit, wie wir miteinander arbeiten, assoziiere.
Ja, also absolut sofort. Also es war auch klar. Also ich hab da, wie gesagt, auch alles Mögliche gelernt und habe auch vieles dann, wie gesagt, gemacht, meine eigenen Kunden bedient und ganz normal verkauft, geschnitten, gefärbt, das ganze Programm. Und dann war klar, Prüfung ist angesagt, Lossprechung. Da gab es dann nochmal so ein paar Auszeichnungen und so und dann war klar, okay, ab nach Köln. Ne? Also das war halt damals so eine ganz wichtige Geschichte. Also dadurch, dass ich, also ich weiß noch, ich stand in der Mixecke und wir hatten überall so Monitore. Und auf allen Monitoren liefen den ganzen Tag Schulungsvideos, komplett nur. Krass. Das heißt, jedes Mal, also unterbewusst konntest du es wahrnehmen oder auch bewusst dich dahinstellen oder eben mal 2 Minuten mal Farbe anrühren, nochmal eben kurz die Haarschneideanleitung da gucken und sowas. Und ich weiß wie heute, ich stehe in der Mixecke und rühre so eine, damals war Rot ein großes Thema. So, und rühre da so mein, ich weiß gar nicht, was es war, 5-6 von Wella an, ja. Denke mir so, okay, erst mal ein bisschen Mix von rein. Schau so nach oben und sehe Anthony Mascolo einen Haarschnitt machen, ne? Sein Transient Cut. Das waren damals Tony Guy Classic Cuts, Videokassette, VHS, ja. Und und ich habe gesagt, alter Schwede, das bam, wieder Lightbulb Moment, ne? Da musst du hin, mit dem musst du arbeiten. Also da wirst du irgendwann mal Chef von der Firma, ja. So, das war so mein Impuls. Und dann, ja gut. Und dann dann ging das tatsächlich so. Dann habe ich gesagt, nach der Ausbildung, ich habe damals, die haben damals in Köln einen Salon neu eröffnet. Also davor waren die ja vor allem im süddeutschen Raum ganz stark aktiv. Es gab in Düsseldorf schon Ableger, aber in Köln hatten die keinen. Und ich fand, in Köln, es war ein Company-Salon, also kein Franchise von irgendwem, sondern es war halt ein eigener. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, da musst du jetzt hin. Und dann habe ich mir ein paar Modelle eingepackt, weil die haben gesagt, ne, wir brauchen keinen. Dann habe ich gesagt, kann ich trotzdem vorbeikommen? Mann, wenn es sein muss, nerv nicht, ne? Du warst ja gerade letzte Woche noch in der Academy da in Stuttgart und so. Okay, alles klar, komm vorbei, stand mich mittlerweile auch. Ja, genau. Und dann bin ich hingefahren mit meinen Modellen und habe da die dann halt geschnitten und gefärbt. Und ja, wir sind voll, wir haben gerade erst aufgemacht, wir haben noch gar keine Kunden hier, wir müssen uns erstmal etablieren und so. Ja, und dann habe ich aber Glück gehabt, dass einer, der anfangen sollte, dann irgendwie doch, ich glaube, damals nach Hamburg gegangen ist oder sowas. Und dann war der Platz frei. Und dann haben die mich eine Woche später angerufen und gesagt, komm, Dennis, dann fang halt an. Ja. Und dann ab nach Köln.
Okay, aber da hast du dann erstmal ganz klassisch Salonarbeit gemacht. Also gar nicht gleich irgendwie ins Teacher-Training oder ins Trainerteam oder so, sondern ganz klassisch.
Damals gab es bei Tony Guy noch das sogenannte Watering-Programm. Also das war so, dass du halt ein halbes Jahr lang erstmal als Assistent gearbeitet hast. Du darfst gar keine Kunden selber bedienen. Also du durftest nur trainieren und tagsüber, also abends durftest du trainieren nach Öffnungszeiten oder nach Ladenschluss und tagsüber warst du halt mit Farbe anrühren, Farbe abwaschen, Pflege auftragen, vortrocknen, solchen Geschichten beschäftigt. Aber du durftest die Schere nicht anfassen. Man musste sich ja eh entscheiden. Also willst du eine Stylistenlaufbahn machen oder eine Koloristenlaufbahn machen? Das war ja da ganz klar arbeitsteilig getrennt.
Das ist bei Sassoon auch so, oder?
Ich meine, ja. Also damals auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass sie heute eigentlich auch noch so arbeiten. Aber das ist ein ganz interessantes Ding. Ne? Also das kommen wir vielleicht nochmal zu, wie sich die Branche so verändert. Aber das war halt schon ganz geil, weil du dich halt auf deine Kernkompetenz und auf deine Stärken konzentrierst einfach. Ne? Und genau, dann war das, und haben wir im Team gearbeitet, ne? Du hattest halt so Assistenten, die dich unterstützt haben, später dann. Du hast dann deinen Haarschnitt gemacht, hast mit dem Koloristen zusammengearbeitet, auch die Beratung zusammen gemacht. Das war halt schon ein ganz, ganz interessanter Ansatz damals. Ja, und dann machst du ein halbes Jahr lang nichts anderes als Assistenzarbeit und jeden Abend trainierst du deine 12 Basishaarschnitte, wo alle Techniken kombiniert sind, ja, also von der klassischen Graduation über einen graduierten Bock, über, keine Ahnung, Square Layer, Transient Cut, was es da alles so gab, Layered Bob, ja, und dann versuchst du dir dafür deine Modelle zu organisieren und eine ziemlich krasse Prüfung zu bestehen und da mindestens 8 von den 12 Haarschnitten zu bestehen, sonst darfst du nämlich immer noch nicht als Stylist arbeiten. Also das ist schon krass. Und damals war das auch so, wie gesagt, das hat sich danach, glaube ich, ein bisschen verändert, aber damals war es auch so, dass du natürlich in dieser Assistenz, also das war ja lange vor Mindestlohn und so, also du bist eigentlich fast nicht dafür entlohnt worden. Ja, das ist halt das Problem gewesen. Das heißt, du musst auch schon dir überlegen, wie du deinen Lebensunterhalt irgendwie gestaltest, weil auch damals war das Leben in Köln und Umgebung jetzt schon nicht das Günstigste. Ja. Weil damals waren die ganze Medienbranche noch in Köln. Also das heißt, die Stadt war schon ziemlich hip. Ne?
Wie hast du das gemacht? Also hast du dann nebenbei noch irgendwie wieder mit Musik gearbeitet oder hast du noch zusätzlich oder hat das gerade so gelangt?
Ja, hat gerade so gelangt. Meine Eltern haben ein bisschen unterstützt. Wir haben dann, meine damalige Frau ist auch mitgekommen und damals waren wir noch gar nicht verheiratet. Die ist auch mitgekommen, die hat dann eine Koloristenlaufbahn dann parallel gemacht, sich dafür beworben, kam aus dem gleichen Betrieb. Ja, könnte sein, dass die in der Ausbildung relativ viel für mich getan hat. Und dann sind wir dann in Köln gewesen. Wir sind nach Bergisch Gladbach gezogen, weil es ein bisschen günstiger war und konnten mit der Bahn reinfahren. Der Laden in Köln war direkt am Dom. Also das ist halt auch total easy gewesen. Hauptbahnhof, okay. 2 Minuten laufen, dann bist du da. Ja, und dann haben wir das so gemacht. Ein bisschen unterstützt von den Eltern natürlich, sonst wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Und ja, und dann war eigentlich auch wieder Education. Ne? Also du musst ja wieder ein Hardcore-Training, ein halbes Jahr lang. Und dann, genau, und dann kam das natürlich auch alles, wenn du halt schon dann dabei bist und du hast dann deine Stylistenprüfung gemacht, dann war das halt so, dass du deine Kunden bedient hast und dann ging es direkt weiter mit der Ausbildung, ne, zum Educator sozusagen, ne, Staff-Trainer, also wie du dann die Assistenten wieder anführst und die Ausbildung für die Azubis machst und natürlich auch, wie du halt am Wochenende deine Seminare machst, auf der Bühne, Salonschulungen, ja, die Tonio Guy-Kollektion halt sozusagen in die Region trägst und den Leuten beibringst, wie man damit Kunden begeistert, ja, welche Methodik, welche Terminologie, ja, wie man Personalisierungstechniken einsetzen kann und genau, bisschen anders als Sassoon, also auch technisch, aber cooler.
Cooler.
liebevoller, genau. Ja, wir hatten ja auch die großen Scheren, ne? Also mit 5 Zoll haben wir uns Nagelhaut geschnitten bei der Maniküre. Aber bestimmt
das
keine Haarschnitte gemacht.
Auch, das ist was, was ich bei Kertu nie verstanden habe. Dann kommen die an und ziehen immer diese 7 Zoll Samurai-Schwerter raus, um dann nur mit der Spitze aus einer Entfernung von komplett ausgestreckter Handlänge irgendwie ein bisschen zu... Oh, nee. Okay,
Bisschen schon gehört dazu.
Ja. Genau, und dann schön hier, wie der eine oder andere, der früher mal bei, wie hießen die, Unisex, die haben doch auch diese geile Technik gehabt mit dem, ich drehe meine Schere so lange, bis das Ohr mit weg ist. Großes Kino. Ja.
Ja, ich sag mal, wir haben immer gesagt, Fasson muss man hören. Ja.
Die müssen sitzen und Angst haben, dass der halbe Kopf weg ist, wenn die Schere fliegt. Geile Sache. Du hast gerade eben schon gesagt, Education, Education, Education. Was treibt Dennis von Lierop überhaupt an?
Sehr gute Frage. Also
ich habe dir gesagt, dass ich mich vorbereitet habe auf dich.
Du hast gesagt, dass du dich nie vorbereitest.
Ja, und auf dich habe ich mich vorbereitet.
Ja, sehr gut. Was treibt mich an? Also ich glaube, herauszufinden, also früher war das auf jeden Fall oft so, dass ich herausfinden wollte, wo die Grenzen sind. Die Grenzen des Machbaren, die Grenzen des Möglichen. Also das war schon immer so ein Thema, wo ich auch in der Schule und sowas immer sagen wir mal, auf jeden Fall mir zu Recht irgendwie einen Titel eingebracht habe, Dennis ist Experte für destruktive Kritik. Das ist heute nicht mehr so. Ja. Das habe ich ein bisschen abgeschwächt, ja, das ist ein bisschen weichgespült worden. Keine Ahnung. Nee, aber die was mich antreibt, ist tatsächlich zu sehen, dass ich durch meine Arbeit Menschen dabei unterstützen kann, erstmal Klarheit zu bekommen, was ihr Potenzial überhaupt ist und dann auch den Weg mit ihnen gemeinsam zu gehen, ihr Potenzial zu erreichen. Ja, und das ist eine Sache, die extrem glücklich macht, ja, weil ich halt sehe, dass ich halt, wie gesagt, Wirkung erzeugen kann und das zu einem Positiven. Ja, also das heißt, wir schaffen ja in der Arbeit im Prinzip Klarheit, wir schaffen einen Plan, den man umsetzen kann und wir schaffen daraus natürlich meistens Wachstum, ja, oder Lösung von Themen, die da halt aufkommen. Ja, das ist eine ganz individuelle Geschichte, die ich heute mit den Salonunternehmern oder Inhabern mache. Und das ist halt eine total, total schöne, befriedigende Sache, wenn ich abends nach Hause gehe und weiß, ich habe 3 Coaching-Sessions gehabt an dem Tag und wir haben in jeder Session was erreicht, was irgendwie für einen größeren Kuchen oder für eine bessere Zukunft oder für mehr Zufriedenheit oder für mehr Leichtigkeit in der ganzen Geschichte sorgt, dann ist das echt, echt mega geil, ja. Und das ist das, was mich antreibt, jeden Tag, also da auch weiterzumachen, weil ich halt sehe, wie gesagt, diese wunderbare Branche, in der wir arbeiten, hat viel mehr Chancen als Herausforderungen. Aber unsere Energie folgt immer so ein bisschen unserem Fokus, ne? Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit auf Scheiße
Negatives
fokussiere,
Denken, ja.
Entschuldigung, ja, dann kommt halt auch Kacke dabei raus, ja. Das ist halt einfach so.
Ja, haben wir ja gesprochen nach dem Seminarwochenende, was ich jetzt vor 2 Wochen hatte. Ja. Darauf basiert auch so ein bisschen die Frage, weil ich immer finde, in Gesprächen mit dir, du siehst die Welt ein bisschen aus einer anderen Perspektive, als das in unserer, ja, und das meine ich ganz positiv, als das in unserer Branche so ein bisschen gängige Praxis ist. Ja, du, für mich hat das immer so den Eindruck, oder du wirkst auf mich so, als könntest du für dich mehrere Positionen einnehmen, um eine Ist-Situation zu analysieren und daraus Ideen zu entwickeln, was es für Potenzial gibt. Ich habe selten von dir gehört, dass irgendwas nicht geht oder dass man auf irgendein Thema keine Antwort hat. Wie, also was ist in deinem Leben passiert, dass sich das in dir manifestiert hat, so eine Denke? Also genau eine andere Denke zu manifestieren als die, die so üblich ist. Hm.
Gute Frage. Also die, also dass es so ist, ist so tatsächlich.
Ja, das ist der Ist-Zustand.
Das ist der Ist-Zustand und die, also wie gesagt, ich arbeite irgendwann, das ist echt, ich kann es ja gar nicht sagen, ob das ein Erlebnis war, aber es ist immer schon so gewesen, dass ich, also jetzt auch in der Kindheit oder sowas, es war jetzt nicht immer so easy, ja. Also das heißt, ich musste mir schon Strategien überlegen, so ein bisschen Überlebensstrategien entwickeln, um durchzukommen, ja, da wo ich jetzt halt bin oder sowas. Also und das ist schon eine Sache, die wahrscheinlich irgendwie mitgekommen ist. Und in der Arbeit, ich habe relativ früh angefangen, mich mit dem Thema Coaching und so auch schon zu beschäftigen. Also ich habe auch immer Education gemacht. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, mein Vater ist in 4 Generationen Friseur, der einzige Nicht-Friseur. Der ist nämlich Pädagoge und macht Erwachsenenbildung. Oder hat seine ganze Karriere lang Erwachsenenbildung gemacht, ja.
Okay, also Erwachsenenbildung ist jetzt nur, dass das für alle, die da draußen jetzt zuhören, das ist Education. Kein klassischer Lehrer zwischen 1. bis 12. Klasse, sondern irgendwie alles, was danach.
Ja. Genau. Ja, und Beratung, heute würde man das Mentoring nennen, ja. Und auch schon 1:1 Coaching-Sessions mit Unternehmern und so. Wobei alles in dem Rahmen, der damals so üblich war. Aber das ist vielleicht so, deswegen schlagen in meiner Brust auch immer 2 Herzen. Ne? Das eine ist quasi künstlerisch, kreativ, ja? Dinge aus dem Nichts erschaffen, Dinge kombinieren, damit sie halt mehr Output haben, als man reingesteckt hat. Das ist ja das, was man Wirtschaften nennt. Ne? Also du nimmst Komponenten, packst sie zusammen und kaufst für einen höheren Preis. So, und auf der anderen Seite dieses Verständnis dafür, was treibt die ganze Sache eigentlich an. Deswegen mein Motto, was wir hier ja auch in der Halo Academy haben und im Coaching haben, ist ja, der Dreiklang für den Erfolg ist eigentlich erkennen, verstehen, verändern. Ne? Wenn ich erkannt habe, da ist ein Problem, dann versuche ich so, also gut, man nennt das jetzt Neudeutsch First Principle Thinking, ja, macht Elon Musk ganz groß, ne? Ist natürlich ein größerer Name als meiner jetzt, ja, aber der macht das auch genauso, machen viele so, also das ist das Problem in seine Einzelteile zu zerlegen. Ja, weil wenn du jetzt da stehst und sagst, du kannst deine Löhne nicht bezahlen am Monatsende, dann ist das Ergebnis von einigen Verkettungen von Problemen. Das ist das Resultat. So, wenn du dich darauf fokussierst, wird nichts passieren, außer dass du depressiv wirst und vielleicht deinen Laden zusperrst. Aber wenn du anfängst zu sagen, okay, was hat mich eigentlich dazu geführt, in diese Situation zu kommen, dann wirst du halt mehrere Sachen stellen. Oh, falsche Preiskalkulation, zu wenig Auslastung, Mitarbeiter rechnen nicht das ab, was auf der Preisliste steht, Ausnahmeregelung hier und da, bam, 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 also Kompromisse, Kompromisse, Kompromisse und das Ergebnis ist halt scheiß. Ja, so, deswegen, wenn du das halt anfängst zu tun, dann macht es halt total viel Sinn, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und ich habe immer versucht, früher wollte ich immer mit dem Kopf durch die Wand, immer, ja, also einfach gesagt, komm, wer hat noch mehr Wutkraft in sich drin, ja? Wer kann noch mehr nach vorne preschen, wer kann noch mehr anpacken? Aber du merkst halt, dass irgendwann, wenn du immer mit der Axt voll reinhämmerst, ja, ist die Axt irgendwann stumpf. Ja, und dann brauchst du halt irgendwie wieder Zeit und noch ein bisschen Restenergie, um mit dem Schleifstein die Axt wieder zu schärfen, damit du beim nächsten Mal wieder durch kannst. Und so hat sich das, glaube ich, entwickelt mit den Jahren, dass ich halt immer mehr Klarheit darüber bekommen habe, dass auch Erfolg in unserer Branche bedeutet, ganzheitlich. Ja? Also ich habe Kunden von mir sagen immer, Dennis, du bist unser ganzheitlich strategischer Berater. Oh. So finde ich echt ein schönes Ding. Grüße gehen raus an Mauro und Dana an dieser Stelle für dieses tolle Feedback. Aber es ist so, ja, ich sehe die Dinge wirklich mittlerweile ganzheitlich, ist immer menschenzentriert, das weißt du ja, ja, also es geht immer um den Protagonisten in der Geschichte, ja. So, ja. Und die Frage, welche Rolle du in dem Film spielst. Und dann muss man jemanden haben, der, oder sagen wir es hilft, wenn man jemanden hat, der unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann Und jetzt kommen wir wieder hin. Training ist anders als Coaching, ne? Also ich versuche die Leute ja wirklich durch den Prozess zu begleiten. Und da muss ich eigentlich derjenige sein, der zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven auch springen kann, weil du bleibst in deiner Rolle, ja? Aber ich glaube, diese Geschichte, auch mal den Input zu bekommen, wie könnte das jetzt auf andere wirken, hilft ja einfach auch klar zu bekommen und ein Verständnis dafür zu bekommen, dass die einzelne Entscheidung, die ich jetzt treffe, die richtige ist. Ja?
Ja.
Und ich bin mir von Anfang an auch klar, welche Wirkung damit erzeugt werden soll. Und dann kann ich auch hinterher messen, ist das jetzt erfolgreich gewesen oder nicht. Ja?
Cool.
So ein bisschen lange Antwort auf deine einfache Frage.
Nee, so einfach war sie nicht.
Stimmt. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Leben formt. Ja, das Leben formt das und irgendwann kriegst du Klarheit darüber, was funktioniert. Das ist wie beim Haarschneiden auch. Also wenn du halt einfach kein Graduationstyp bist, dann mach andere Haarschnitte. Ja, also das war bei mir auch so. Ne? Also ich finde Stufungen voll cool, Einlängenhaarschnitte, präzise Haarschnitte, alles geil. Also ein Graduated Bob, ey, ich meine, das ist halt, da habe ich jemand gesagt, okay, dann, wenn die Leute den unbedingt haben wollen, dann sollen sie halt für die zwei Haarschnitte mal zu einem Kollegen gehen, ja? Der kann das besser als ich. Sollte ja zum Jörg Zimmer gehen, der kann gut graduierte Bob schneiden.
Das
war damals so,
Gibt es irgendwas, was Jörg Zimmer nicht gut schneiden kann? Das wäre jetzt echt eine Frage.
Das werde ich natürlich jetzt hier nicht disclosen, aber das war ja schon ziemlich geil, ja? Damals, Jörg war ja immer schon zwei Stufen drüber. Das war der Style Director damals, ne? Als meine Stylistenprüfung gemacht habe bei Tony Guy. Das war schon immer cool, ja?
Da wird Haare schneiden zur Religion. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, also wenn er das nächste Mal hier in der Nähe von Ludwigsburg ist, habe ich gesagt, ich setze mich einfach nur zu dir, um den ganzen Tag zuzugucken, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Gottesdienst mitzuerleben. Also jetzt auf eine ganz absurde Art und Weise der Vergleich, ich weiß, aber ja. Beim Jörg geht das in so eine, ich denke viel mehr darüber nach, was kann Haar machen am Kopf, in welcher. Und das finde ich großartig. In so Dinge kann ich mich so reinverdenken. Das ist absurd. Ja?
Absolut.
Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Riesenfan von der Graduation. Und ich denke immer, wenn ich das jetzt mit dem, also jetzt trifft mir wirklich ab, aber wenn ich mir die Schädelform, die Kinnpartie, die Nase, den Nacken, die Stirn und wenn ich darauf dann einfach diese Form, das ist, weiß ich nicht, ich bin nicht so ein Fan von so großartig gestuften Sachen.
Wie gesagt, ich verdiene ja auch damit nicht mal mein Geld am Stuhl. Ja,
du Glücksmensch.
Jetzt
kannst du drüber philosophieren.
Jetzt kann ich drüber philosophieren. Ich meine, ich glaube, meine klassischen Graduationen, also ich schneide meiner Frau heute auch noch die Haare so, ja. Also das macht schon Spaß. Aber wenn ich muss das ja auch nicht mal achtmal am Tag machen, ja, in einer 45-Minuten Zeitvorgabe und du weißt, der nächste Kunde sitzt garantiert da, weil die Auslastung bei Tony Guy früher war hoch.
Ja.
Und danach in meinem eigenen Geschäft auch noch höher, ja. Also das heißt, das war ja auch wieder nur so ein Abschnitt und danach ging es ja weiter. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn du nicht mehr dein Geld damit verdienen musst, macht das total viel Spaß und Lust. Und aber es gibt Leute, die haben da verschiedenen Zugang und klar. Jörg war immer so, der war halt einfach der Lässige, weißt du? Der will das ja heute auch alles noch nicht hören. Da gibt's ja eine tolle Folge, wo der bei mir hier letztens zu Gast war im Podcast. Aber das ist halt schon eine interessante Geschichte, wenn du weißt, wie das wirkt auf der Fläche. Ja, wenn der halt auf seinem Hocker sitzt und dann auf einmal irgendwie in so einer, ich weiß gar nicht, wie das anatomisch möglich ist, aber in so einer Liegestuhlposition halt sich begibt, ja, um dann quasi so halb seitwärts im Liegen Haare zu schneiden. Du wirst nicht eine einzige gerade Linie hinkriegen, ja. Nee. Und da steht die Kundin auf und fällt ihm um den Hals und denkt sich, boah, ich bin, keine Ahnung, Supermodel, ja. Ja, das, so ist das.
Aber jeder verkauft das, was er am besten kann.
Magic, ja, genau.
Das ist
genau.
Wirklich Magic.
Ein Kollege hat immer gesagt, schaut aus wie ganz normale Hände.
Aber Magic Fingers.
Genau, richtig. Genau.
Du hast es gerade schon ein bisschen mit beantwortet, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wo du deine Ideen und Inspirationen hernimmst.
Ja. Habe ich schon beantwortet?
Naja, so fast. Ich will jetzt keine explizite Antwort im Sinne von, das hast du schon gesagt, aber ich glaube, ein Teil von dem ist wahrscheinlich schon in der Antwort davor gewesen. Aber wo holst du es her?
Genau, also sagen wir mal, der Engländer würde sagen, it depends. Ja, also es kommt immer drauf an, was. Aber ich bin sehr, sehr offen, bin sehr neugierig. Ich mache regelmäßig selbst Weiterbildung. Ja, also heute Morgen noch mit den Kollegen drüber gesprochen, dass ich vorgestern erst nochmal eine super Weiterbildung gebucht habe für mich dieses Jahr. Und das
was ist, das? Darf ich fragen, was das ist?
Ja, es ist einfach eine Weiterbildung, eine internationale Zertifizierung für das Thema Coaching. Weil auch da ist es so, dass man natürlich vieles machen kann, aber gerade international ändert sich gerade ein bisschen was. Also du hast ja mitgekriegt, ich arbeite ja auch wieder international, also England, USA. Und es gibt halt schon verschiedene Bemühungen, auch gerade das Thema Coaching, sagen wir mal, eine gewissen offiziellen
damit
Kontrolle
jeder,
zu unterziehen.
Damit nicht jeder sich Coach nennen darf, der irgendwie im Buch
ist
über...
Halt so.
Okay.
Ja, auch ohne Buch, ja, einfach nur, ich habe einen Instagram-Kanal mit 2 Followern und ich bin jetzt Erfolgscoach, ja, und buche doch hier meine Masterclass an. Also das ist ja so, ja, jeder kann es machen, was ja auch okay ist. Und irgendwann, wenn der Markt groß genug ist und der wächst ja gewaltig, ja, dann ist es halt so, dass irgendwann natürlich auch Bemühungen kommen, dass man das Ganze auf offizielle Beine stellt. Und da gibt es natürlich, genauso wie du halt in Deutschland ein Gewerbe anmelden musst, ja, musst du halt...
als
wenn du Trainings machen willst oder wenn du Coaching machen möchtest, vor allem wenn du halt im Executive-Bereich bist, wo du halt jetzt Geschäftsführer, Unternehmer, Investoren etc. berätst, da muss man halt gucken, dass man da verschiedene Sachen macht. Da mache ich ein bisschen was, damit das international auch alles Hand und Fuß hat. Und das wird ganz spannend. Ja, das ist so eine kleine Gruppe von 10 Top-Leuten und da freue ich mich auf eine 3-monatige Reise mit denen. Das wird bestimmt richtig geil. Unter anderem ist da auch ein ehemaliger globaler Chef von einer großen Haarkosmetikfirma mit dabei. Ja, der ist dann mein Sparringspartner und so. Also es wird eine ziemlich, ziemlich lustige Geschichte. So, aber jetzt zum Thema Inspiration. Ich bin sehr offen für vieles. Also Kunst inspiriert mich, Musik inspiriert mich, andere Kollegen inspirieren mich, Gespräche inspirieren mich, die Arbeit, Herausforderungen meistern. Also es ist, kann aus allen möglichen Ecken und Enden kommen. Und es gibt natürlich auch in den einzelnen Bereichen, wenn es jetzt um Inhalte geht, wie jetzt Branding, Marketing, Unternehmer, Leadership, da gibt es natürlich schon so meine Top-10-Liste an Leuten, die ich regelmäßig, wo ich mich regelmäßig mit ihr austausche, beziehungsweise wo ich mich regelmäßig halt auch mal wieder bewusst hinsetze und sage, okay, guck mal, was sagen die denn dazu, ne? Klar, es gibt so eine Legende aus dem, ich glaube, die ist aus dem kleinen Weißbuch von Steve Jobs, da steht halt drin, wenn meine Team, die bauen ja so Splitter-Teams, ne? Also die bauen ja so einzelne Teams am Rande der Organisation, die eigentlich keine andere Aufgabe haben, als einen Markt zu disruptieren, ne? Also diese gehen dann hin und sagen, ey, ihr macht jetzt nichts anderes, als quasi die Payment-Branche durcheinander zu bringen, ja? Oder die Telefonbranche oder die Heimkinobranche, so. Und der war ja selber dann nie da und dann haben die sich immer die Frage gestellt, hey, was würde Steve jetzt tun? Ja, und das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte, wenn man halt jemanden gefunden hat, zum Beispiel auch wie man jetzt damit umgeht, wenn man jetzt jemanden gefunden hat, der einen inspiriert, ja, sich einfach mal so hinzusetzen und die Frage zu stellen, wenn man sich dann mal mit einem Glas Mate an den Küchentisch setzt, ja, oder ein Glas Rotwein, wie auch immer, zu fragen, hey, was kann ich jetzt noch mehr tun, sondern was würde der tun, ja?
Ja.
Das bringt dann auch wieder die andere Perspektive mit da rein. So, und das ist eigentlich so ein ganz cooler, ja, also deswegen, da gibt's immer wieder Inspirationen, wo ich sage, hey, das passt jetzt auf die Situation. Und wenn man dafür ein bisschen offen ist, dann kommen die Impulse auch, ne? Weil ich glaube, das ist auch wichtig, Inspirationen, nicht ich gehe jetzt ins Museum und gucke mir 40 Bilder an und bin dann inspiriert, sondern das ist auch so eine gewisse, da musst du mit in Resonanz gehen und dafür muss das irgendwie Klarheit in dir selber sein, ne? Also, Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber du warst ja letzte Wochenende auch unterwegs auf so einem coolen Seminar-Event und das ist das, was wir nach außen projizieren, ist das, was dann wieder zurückkommt. Und dafür muss ich eigentlich auch empfänglich sein für das, was in mir drin steckt. Ja? Und das funktioniert wie beim Blitz. Ja? Wir denken immer, der geht von oben nach unten, aber eigentlich geht er von unten nach oben. Das sieht nur so aus. Ne? Und das ist bei Inspiration meistens auch so.
Warte. Das stimmt nur zum Teil. Der kommt von oben. Ja? Und nur das Erdmagnetfeld dann, zack, schießt sozusagen ihm entgegen.
Dann zurück, genau.
Also, richtig, aber ja. Erst so ab einer bestimmten Höhe kommt der erst aus dem Boden wieder raus.
Ja,
genau. Das war, ja, also bei Physik lasse ich mich von dir nicht hier.
Aber ohne das geht's nicht, verstehst du?
Ja.
Also der geht nicht einfach so rein, sondern du musst diesen Ableiter haben, ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, auch das Bild kommt mir gerade so, weil ich es so spannend finde, weil oft denk mir so, Inspiration funktioniert, wenn ich abends auf der Couch sitze und 4 Stunden lang mich von TikTok beschallern lasse.
Nein.
Aber wenn du jemanden fragst, da passiert gar nichts, ja? Sondern erstmal die Antennen müssen schon da sein, ja? Das heißt, du musst schon in dir, du musst auf der Suche sein und dann, bam, kommst du auf einmal, ne? Boah, leck mich am Arsch, das war so inspirierend, dieser Vortrag, den ich da gehört habe, ne? Naja. Geh nochmal ein Stück weiter. Also du hast doch schon ein bisschen was mit zu tun, ne? Also du bist jetzt bereit dafür, ja? Und konntest es erkennen. Das war aber schon in dir drin. Also dass der Blitz, der aus dem Boden rauskommt, der kommt von dir. Und dann schließt sich erst der Kreis, ne? Oder?
Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz oft so, dass nur ein Bruchteil von dem, was vielleicht an coolen Input über ein Museum, über ein Konzert, über eine Vortragsreihe, dann auch wirklich nur mit dir connecten. Ja?
Absolut.
Also du kannst, ja. Wir waren ja jetzt in Basel in der Kunsthalle, du kannst 8 oder 10 Stunden da durchlaufen, ja, und dir ganz wunderbare Dinge angucken. Also von, was weiß ich, aus allen möglichen Epochen, und es catcht dich nichts. Und du sitzt dann einfach in, ja. Also,
weil, danach weil dann, denkst du dir, Mann, tut mir die Füße weh.
Ja, und auch der Kopf, weil es einfach viel, viel Input ist. Und dann sitzt du dich einfach an irgendeinen Ort in diesem Museum und starrst einfach nur auf eine Beleuchtungsinstallation, die, ich weiß gar nicht, random da ist oder auch nicht, vielleicht bewusst, nicht bewusst, keine Ahnung. Und auf einmal macht der ganze Tag Sinn. Ja, aber nicht, weil du irgendwie den ganzen Rest davor gesehen hast, sondern weil dein Kopf einfach dann, so wie du es gesagt hast, in Resonanz mit dem geht, was du erfahren, erlebt hast.
Ja.
Und dann kannst du dir die Sachen rausnehmen.
Genau.
Ist schon cool.
Und dann kannst du, ne, dann kannst du damit auch was tun. Und das finde ich zum Beispiel wichtig. Also kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ich schreibe mir die Dinge dann auf. Ja. Also ich nehme dann mein iPhone und tippe dann meine Notizen da ein oder ich habe einen Slack-Channel, da kommen halt alle Inspirationen rein, das wird alles dokumentiert, weil wer weiß, wofür du das mal brauchst. Ja?
Ja.
Oder wenn du halt morgens aufwachst.
Guckst du das hinterher nochmal an? Entschuldigung, weil ich schreibe ja auch 1000 Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das früher nicht gemacht, also ich habe früher so diese Moleskine-Dinger, weißt du, habe ich gesagt, Shakespeare hat auch schon alles da reingeschrieben, super geil, mache ich auch. Genau, richtig, ja. Und davon habe ich dann... Weißt du, bei jedem Umzug wurden es mehr Umzugskartons mit den Dingern. Und ich meine, so ein Umzugskarton mit Moleskine-Büchern wiegt halt mal 50 Kilo oder so. Ja, also das Ding ist halt brutal schwer.
Ja.
Und die habe ich nie mehr angefasst. Vor allem meine Handschrift. Ich meine, es hätte auch gut Mediziner werden können. Ja, also das ist halt, also handschriftmäßig hätte ich schon die Qualifikation erreicht. Das ist halt Wahnsinn. Und jetzt ist halt so, deswegen, ich bin ja ein großer Freund von Digitalisierung, die Sinn macht. So, aber das ist voll geil. Weißt du, weil auf meinem MacBook, auf meinem iPad, auf meinem Telefon, du hast dann dein Notizending und dann ballerst du das da rein. Du kannst hinterher suchen und es ist einfach voll gut. Ja, und ich habe, wie gesagt, viele guten Sachen. Wir arbeiten bei uns im Team mit Slack, so ein Kommunikationstool. Und da kannst du alles reinpacken. Da gibt es einen Inspirationskanal, da gibt es einen Social-Media-Kanal. Und da kommen einfach alle Ideen rein. So, und jedes Mal, wenn einer sagt, hey, ich brauche mal wieder ein bisschen was Neues. Ja, hier, dann guck doch rein. Dann kannst du einfach mal durchscrollen und irgendwas, da gehst du wieder mit in Resonanz. Ja. Und daraus nutzen wir viel für Präsentationen, für Vorträge und so weiter und so fort. Aber das ist halt schön, weil du kannst auch da kollaborativ arbeiten, das heißt mit deinen Kollegen zusammen oder auch mit Externen mal, gibst du mal den Zugang zum Kanal, hier lässt dich mal ein, da weißt du ein bisschen, wohin die Reise geht. Und das ist so ein anderer Umgang damit, weil ich finde, nichts ist schlimmer als eine geile Idee, die nicht umgesetzt wird, ja, die ist wertlos. Ja? So, ich habe so viele Leute.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber so viele Totgeburten von Ideen in meinem Kopf, ja, einfach nur liegen. Genau. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Ja. Also, und
geile Idee machen wir auch nicht. Geile Idee machen wir auch nicht.
Wirklich. Und da habe ich schon ein paar Sachen. Und da bin ich auch ein bisschen froh, dass ich mit dir zusammenarbeiten darf, weil das mich hier irgendwie immer wieder in den Arsch tritt. Wir machen jetzt mal 5 Minuten Pause,
ja,
weil ich nicht mehr sitzen kann. Und dann gehen wir gleich wieder rein, okay?
Okay, alles klar.
Hier machen wir eine Pause. Nächstes Mal geht es mit Dennis und Sebastian weiter beim zweiten Teil dieser Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere.